Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music.
Herzlich willkommen zur 7. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Sind Livestreams zukünftig ein wichtiger Teil der Musikindustrie? Was macht eigentlich ein Musikvertrieb und welche Arten gibt es? Dein wöchentlicher Tipp. Nachdem wir uns in den letzten Folgen ja sehr viel mit Streaming, also Recorded Music, beschäftigt haben, geht es heute um einen anderen Bereich der Musikindustrie, nämlich die Live-Branche. Was hier aktuell passiert und wie unter anderem der Marktführer in die Zukunft investiert, darum dreht es sich jetzt. Vorab wollte ich dich nur mal kurz darauf hinweisen, dass du mir natürlich gerne jederzeit deine Fragen oder Themenwünsche schicken kannst. Erreichbar bin ich unter podcast@adamant-music.com oder einfach per Social Media. Dieser Podcast soll ja unter anderem deine Fragen beantworten, also meld dich gerne, wenn du irgendein Anliegen hast. Aber jetzt lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt anfangen. Viel Spaß!
Insider Update.
Dass die Live-Branche ein extrem wichtiger Teil der Musikindustrie ist, das weißt du sicherlich. Umsätze aus Live-Events machen knapp 70% der Einnahmen der Musikindustrie aus. Heute wird dementsprechend auch nicht mehr mit verkauften CDs oder Streams das große Geld verdient. Klar, auch mit Streams kann man gutes Geld verdienen, aber die Haupteinnahmequelle für einen Großteil der Musiker ist das Live-Geschäft. Also Einnahmen aus Ticketverkäufen für eigene Konzerte oder Gagen für externe Gigs bzw. Festivals. 2019 waren die Umsätze aus Ticketverkäufen und Sponsorings für Live-Events in Deutschland bei knapp über 2 Milliarden Euro. Natürlich ist das Ganze dann 2020 extrem eingebrochen. Die genauen Auswirkungen sind immer noch nicht komplett bekannt, aber man geht davon aus, dass letztes Jahr mindestens 2/3 der Einnahmen weggebrochen sind, eher sogar mehr. Bis sich die Branche wieder komplett erholt hat, wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Laut Prognosen wird das erst 2022 oder sogar erst 2023 der Fall sein. Während der Krise haben sich sehr viele Musiker den Livestreams zugewandt. Egal ob Wohnzimmerkonzerte, kleine Live-Sessions oder professionell produzierte Shows. Livestreams wurden immer beliebter. Aber werden sie in Zukunft auch eine Rolle spielen? Einige Unternehmen, darunter unter anderem der Marktführer Live Nation Entertainment sowie Warner Music oder auch Deezer, denken ja. Warner Music als eines der drei großen Major-Labels und der Streamingdienst Deezer haben beide in Livestreaming-Unternehmen investiert. Warner vermutlich, um auch den eigenen Künstlern eine Plattform zu bieten und Deezer eventuell als Erweiterung des Angebots. Natürlich wollen beide Unternehmen aber auch einfach an der positiven Entwicklung dieser Technologie partizipieren. Und was macht das größte Unternehmen der Live-Branche Live Nation? Es investiert nicht nur auch in ein Livestreaming-Unternehmen, nämlich Veeps, sondern sie statten mit deren Hilfe auch gleich noch über 60 Locations in den USA mit entsprechender Technologie aus. Darunter weltbekannte Locations wie das House of Blues in Chicago, das Fillmore in San Francisco und viele weitere. Diese wurden jetzt mit der nötigen Technik ausgestattet, um zukünftig sowohl reine Livestreams als auch Hybridveranstaltungen durchführen zu können. Die Luft nach oben hier ist noch sehr groß, denn allein Live Nation hat über 200 eigene Konzertlocations und veranstaltet jährlich über 40.000 Konzerte sowie mehr als 100 Festivals in 40 Ländern. Die Branche rüstet also gehörig auf und bereitet sich auf die Zukunft vor.
Insider Trends.
Was heißt das jetzt aber für die Zukunft und wie geht es mit Livestreams weiter? Offensichtlich glaubt die ganze Musikindustrie an eine positive Entwicklung für Livestreaming. Natürlich wollen alle auch so schnell es geht wieder normale Konzerte zurückhaben, aber die Streaming-Technologie bietet super Ergänzungen. Sogenannte Hybrid-Veranstaltungen können nämlich sowohl für die Musiker als auch für die Industrie viele Vorteile haben. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass man das Erlebnis eines echten Konzertes oder Festivals nicht mit einem Bildschirm erschaffen kann. Eventuell wird das alles irgendwann mal möglich, wenn Virtual Reality immer besser wird. Aktuell braucht man meiner Meinung nach aber ein spezielles Konzept, um einen reinen Stream erfolgreich zu machen. Einfach nur ein Konzert runterspielen macht eher weniger Sinn, finde ich. Aber die Echtzeitinteraktion, verschiedene Kamerawinkel etc. bieten bei Streams ja auch ihre eigenen Möglichkeiten. Bei Hybridveranstaltungen, also echten Konzerten, die parallel aber auch gestreamt werden, liegt meiner Meinung nach die nähere Zukunft. Natürlich kann das Konzert normal stattfinden, aber man kann eben zusätzlich auch noch weitere Tickets verkaufen. Das kommt sowohl Leuten zugute, für die das Konzert zu weit weg ist, als auch für diejenigen, die kein Ticket mehr bekommen haben, wenn das Konzert ausverkauft ist. Wenn die Locations eh schon mit der Technik ausgestattet sind, dann kommt hierdurch ja auch kein großer Mehraufwand auf die Veranstalter zu. Man kann dadurch also den Fans etwas Zusätzliches bieten und hat eine weitere Einnahmequelle. Wie gesagt, auch reine Streams können meiner Meinung nach erfolgreich sein, aber dann eben mit speziellem Konzept, das die Vorteile von Livestreaming auch wirklich nutzt. Hier würde mich jetzt aber auch deine Meinung extrem interessieren. Wie stehst du zum Thema Livestreaming sowohl als Musiker als auch als Fan? Kannst du dir das in Zukunft vorstellen und wenn ja, wie? Schreib mir deine Meinung doch gerne per Mail, Social Media oder in die Kommentare, je nachdem, wo du diesen Podcast gerade anhörst.
Insider 101.
Lasst uns jetzt noch kurz anschauen, was ein Musikvertrieb eigentlich genau ist und welche Arten es gibt. Grundsätzlich ist es relativ einfach erklärt. Ein Musikvertrieb ist quasi der Mittelsmann zwischen dir und den ganzen Anbietern. Unterteilt werden diese in zwei Kategorien. Einerseits die physischen Vertriebe, die deine Tonträger in den Handel bekommen sollen. Andererseits gibt es die Digitalvertriebe, die heute definitiv die große Mehrheit ausmachen. Diese sind dafür da, deine Songs in die ganzen Streaming- und Downloadportale zu bringen. Außerdem rechnet der Vertrieb mit diesen ganzen Anbietern für dich ab und leitet das Geld an dich weiter. Ohne einen Musikvertrieb hat man eigentlich keine Chance, die eigene Musik zu den ganzen Diensten zu bekommen, denn eine direkte Anbindung für Musiker oder Labels gibt's in der Regel nicht. Außerdem müsstest du dann auch immer neue Anbieter und Nutzungs- bzw. Verwertungsformen im Auge behalten und natürlich auch mit diesen ganzen Anbietern abrechnen. Also eigentlich führt nichts um einen Musikvertrieb herum. Es gibt natürlich auch, in Anführungszeichen, richtige Vertriebe, aber für dich als Musiker kommen eher die sogenannten Content-Aggregatoren in Frage. Das sind die klassischen Digitalvertriebe, die du sicherlich kennst. DistroKid, CD Baby, RecordJet und Co. Diese Aggregatoren kann man nochmal in vier Hauptkategorien bzw. Preismodelle unterteilen. Erstens eine einmalige Zahlung pro Release, wie zum Beispiel bei CD Baby. Zweitens eine jährliche Zahlung pro Release, die normalerweise geringer ausfällt als diese Einmalzahlung. Das wäre bei TuneCore zum Beispiel der Fall. Drittens eine sogenannte Flatrate, bei der du jährlich einen bestimmten Betrag zahlst und dann so viel Musik veröffentlichen kannst, wie du willst. Hier kämen DistroKid oder Artistfy in Frage. Viertens eine prozentuale Beteiligung an deinen Einnahmen. Ein Beispiel dafür wäre Fire. Bei der Einmalzahlung und der prozentualen Beteiligung bleibt deine Musik in der Regel für immer online. Bei Variante 2 und 3, bei denen du ja pro Jahr bezahlen musst, bleibt deine Musik nur so lange online, wie du auch deinen Beitrag zahlst. Für mich persönlich bleiben nur zwei relevante Preismodelle übrig, und zwar die Einmalzahlung oder die Flatrate. Bei dieser jährlichen Zahlung pro Release können sich die Kosten auf Dauer extrem hochschaukeln. Wenn du zum Beispiel mal 10 Singles à 10 Euro pro Jahr online hast, dann musst du jedes Jahr allein 100 Euro bezahlen, dass deine Musik online bleibt. Im Laufe deiner Karriere kommen ja sicherlich weitaus mehr als 10 Songs raus. Das wird also auf Dauer zu teuer. Und auch eine prozentuale Beteiligung kann sehr schnell zum Nachteil werden. Am Anfang klingt das immer ganz nett, weil man dann gar nichts oder nur relativ wenig pro Release bezahlen muss. Aber wenn du dann mal wirklich Geld mit deiner Musik verdienst, was ja wahrscheinlich das Ziel ist, dann können solche 10-20% schon echt sehr viel Geld ausmachen. Auch das kann langfristig also sehr teuer werden. Ob für dich jetzt ein Vertrieb mit Einmalzahlung oder Flatrate besser ist, hängt von deinem Release-Zyklus ab. Wenn du regelmäßig neue Musik veröffentlichen willst, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, dann macht meistens so eine Flatrate am meisten Sinn. Wenn du nur ab und zu mal einen Song releasen willst, dann wäre eine Einmalzahlung wahrscheinlich schlauer. Vertriebe gibt's wie Sand am Meer. Schau dich also am besten einfach mal bei diesen ganzen Anbietern um und überleg dir, welcher zu deiner Situation am besten passen würde. Und der zweite Buchstabe für das Juni-Gewinnspiel ist ein A.
Insider-Tipp.
Abschließend gibt es jetzt natürlich noch deinen wöchentlichen Tipp. Eine super Strategie, um mehr Konzerte, Radio-Placements oder ähnliches zu bekommen, ist, dir erstmal das aufzubauen, was die anderen von dir wollen. Aber was heißt das jetzt? Was will zum Beispiel ein Konzertveranstalter von dir? Natürlich, dass du genug Leute ziehen kannst, um die Location voll zu machen. Was will ein Radiosender mit deiner Musik? Natürlich die aktuellen Hörer begeistern und im besten Fall sogar noch mehr dazugewinnen. Um deine Chance auf solche Platzierungen oder Bookings jetzt zu erhöhen, solltest du genau diese Wünsche erfüllen bzw. nachweisen können. Einem Veranstalter kannst du das zum Beispiel durch andere ausverkaufte Konzerte oder Screenshots deiner Social Media bzw. Spotify-Statistiken beweisen. Hier sieht er dann im besten Fall, dass in seiner Stadt entsprechend große Nachfrage nach deiner Musik vorherrscht. Bei Radiosendern spielen zum Beispiel nachweisbare Erfolge durch Streamingzahlen, monatliche Hörer, Videoaufrufe oder ähnliches eine Rolle, mit denen du eben beweisen kannst, dass viele Leute deine Musik hören wollen. Hierdurch kannst du deinem Gegenüber das bieten, was sie von dir erwarten und dadurch deine Chancen signifikant erhöhen. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Ich freue mich natürlich immer sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast oder unseren Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music.